Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich im Kampf gegen Steuerflucht auf einen Zeitplan geeinigt. Bis Ende des Jahres wollen alle EU-Länder beim automatischen Austausch von Bankdaten mitmachen. Auch Österreich und unter bestimmten Bedingungen auch Luxemburg, die bislang eher zögerlich waren. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete die Beschlüsse des Gipfels in Brüssel heute als Durchbruch.
Es war wohl kein Zufall, dass die Regierungschefs der beiden letzten Steueroasen innerhalb der EU gemeinsam kamen. Luxemburger und Österreicher wissen, dass ihr bisheriger Widerstand gegen die Offenlegung aller Kapitalerträge gegenüber den Finanzämtern auf Dauer zwecklos ist, auch wenn sie weiterhin abwarten wollen, ob auch Drittstaaten wie die Schweiz dazu bereit sind.
Im Lichte der Ergebnisse dieser Verhandlungen, dieser Gespräche, werden wir dann vor Ende des Jahres entscheiden, ob und unter welchen Nebenbedingungen für den automatischen Informationsaustausch eintreten.
Die EU will also in Verhandlungen erreichen, was etwa die USA durch Gesetz erzwangen. Ein Weg, den die Kanzlerin notfalls nicht ausschließen will.
Ich denke, dass wir jetzt einmal schauen, ob die Dinge in den Verhandlungen machbar sind. Und sonst wird man sicherlich dann auch versuchen, alle Möglichkeiten einzusetzen, um genau zu diesen Ergebnissen zu kommen.
800 Milliarden Euro werden nach Berechnungen der EU jährlich hinterzogen. Diese Summe macht die Regierungschefs begehrlich und entschlossen. Wesentlich unklarer ist, wie sie den legalen Steuertricks großer Unternehmen begegnen wollen.
Steuervermeidung ist ein großes Thema. Das könnten wir heute noch nicht abschließend regeln.
Abschließend geregelt ist noch gar nichts. Die Chefs bekräftigten heute nur, was ihre Finanzminister schon beschlossen hatten. Aber auch das hat seinen Wert. Sie haben sich das Thema damit zu eigen gemacht. Und das heißt, sie werden schon bald an den tatsächlichen Ergebnissen gemessen werden.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem werfen wir einen Blick auf Niedrigsteuerländer in und außerhalb von Europa. In der Affäre um das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk hat Bundesverteidigungsminister de Maizière mehr Offenheit zugesagt. Er sicherte heute zu, dass der Rechnungshof die Unterlagen vollständig einsehen darf. Bisher waren Teile wegen Geheimhaltungsforderungen in den USA geschwärzt. De Maizière hatte das Vorhaben aufgrund der fehlenden Zulassung für den deutschen Luftraum gestoppt, nachdem vermutlich schon mehr als eine halbe Milliarde Euro ausgegeben worden war.
Die Anspannung war Thomas de Maizière heute anzusehen. Im Kabinett stand er unter verschärfter Beobachtung der Kameras. Zum Debakel rund um die Eurohawk-Aufklärungsdrohnen hat er bislang geschwiegen. Hunderte Millionen Euro hat das Projekt bereits gekostet, doch die Prüfer des Bundesrechnungshofes bekamen trotzdem keinen vollständigen Einblick in die Verträge mit dem US-Hersteller bis heute.
Ich habe angewiesen, dass dem Bundesrechnungshof voller Zugang zu den Unterlagen gewährt wird, auch zu den vertraglichen Vereinbarungen mit amerikanischen Stellen.
Anfang Juni soll auch dem Verteidigungsausschuss des Bundestages ein vollständiger Bericht vorgelegt werden, bekräftigte der Minister erneut.
Ich denke, es ist angemessen, dass ich auch zuerst die Abgeordneten des Deutschen Bundestages informiere und danach die Öffentlichkeit.
De Maizières korrekte Einhaltung des parlamentarischen Dienstweges hält die Linkspartei für unangemessen.
Er kann sich nicht erst im Ausschuss äußern. Die Bevölkerung hat einen Anspruch auf Information. Die hat ja die Steuern bezahlt, die dort mit weit über 500 Millionen in den Sand gesetzt worden sind.
Mit fast der gleichen Summe, rund 480 Millionen Euro, ist Deutschland auch am technisch ähnlichen Global Hawk der NATO beteiligt. Ob das Drohnendebakel auch Folgen dafür hat, wird nun ebenfalls geprüft. Thomas de Maizière hat sich im Drohnendebakel Zeit verschafft, wenn auch erst nach massivem Druck aus Parlament und Medien. Der ganz große Befreiungsschlag war es trotzdem nicht, heißt es selbst aus der Koalition. Viel hängt nun vom Bericht ab, den der Minister in 2 Wochen dem Parlament vorlegen will und ob er personelle Konsequenzen zieht.
In der jordanischen Hauptstadt Amman beraten mehrere Außenminister und syrische Oppositionelle über die Lage in Syrien. Ziel ist die Vorbereitung einer Konferenz, bei der die Bürgerkriegsparteien an einen Tisch gebracht werden sollen. US-Außenminister Kerry sagte, die Konferenz solle helfen, das Blutvergießen, das Zehntausende Leben gekostet habe, zu beenden. Bundesaußenminister Westerwelle warnte vor einem Flächenbrand in der Region.
Syriens Nachbarstaaten haben bereits fast 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Allein im jordanischen Camp Zaatari kommen täglich 1.500 Menschen an. Der Bürgerkrieg in Syrien droht, auf die Region überzugreifen. jordanische Hauptstadt Amman. Die Freunde des syrischen Volkes wollen die von Russland und den USA initiierte Friedenskonferenz in Genf vorbereiten. Klare Worte vom amerikanischen Außenminister vor dem Treffen. Die USA und andere Länder senden keine Kämpfer nach Syrien, aber die Hisbollah tut es. Am Ende wird das syrische Volk entscheiden müssen, ob es mit Assad eine Zukunft hat. Auch der deutsche Außenminister änderte der ARD gegenüber seine frühere abwartende Position gegenüber der schiitischen Hisbollah, die offenbar an der Seite Assads in Syrien gegen die Rebellen kämpft. Er fordert nun ein Verbot.
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mindestens der militärische Arm der Hisbollah in Europa gelistet werden sollte. Diese Organisation macht auch auf europäischem Staatsgebiet bei uns in Europa Dinge, die wir nicht akzeptieren können.
Vor dem Konferenzhotel in Amman demonstrieren Assad-Anhänger. Die Positionen zwischen Befürwortern und Gegnern des Regimes verhärten sich täglich.
Nach der heutigen Vorbereitungskonferenz in Amman wird es Anfang Juni in Genf um die alles entscheidenden Fragen gehen. Weigert sich Assad weiterhin mit der Opposition zu sprechen und bedeutet das, dass man eine Lösung ohne ihn finden muss? Und vor allem, ist die russisch-amerikanische Initiative ernst gemeint oder vielleicht nur eine Strategie, um noch mehr Zeit zu gewinnen auf Kosten des syrischen Volkes?
In Vororten von Stockholm haben Jugendliche in der vergangenen Nacht zum wiederholten Mal Autos in Brand gesetzt und Polizisten angegriffen. Als Auslöser der Krawalle gilt der Tod eines Mannes vor einigen Tagen. Die Polizei hatte ihn nach eigenen Angaben in Notwehr erschossen. Daraufhin gab es am Sonntag erste Zusammenstöße am Rande der schwedischen Hauptstadt in Husby, einem sozialen Brennpunkt. Dort haben die meisten Bewohner ausländische Wurzeln. Die Jugendarbeitslosigkeit ist besonders hoch.
Am späten Nachmittag beseitigt die Stadtverwaltung die letzten Spuren der vergangenen Nacht. Hier ist ein Auto ausgebrannt, eines von insgesamt 29, angezündet von randalierenden Jugendlichen. In der dritten Nacht in Folge hat es in den Vororten von Stockholm gebrannt, dieses Mal im Süden und im Westen. 8 mutmaßliche Brandstifter wurden festgenommen und wieder haben Randalierer die Polizei angegriffen. Es sind regelrechte Banden, berichtet dieser Anwohner. Die fahren rum, zünden Automobile an und werfen Fensterscheiben ein. Ihren Anfang haben die Unruhen in Husby genommen, einer der Trabantenstädte am Rande der schwedischen Hauptstadt. Vor allem Einwanderer leben hier, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Vom schwedischen Wohlfahrtsstaat kommt nicht viel an. Viele sehen für sich keine Perspektive. Jugendliche hatten Polizisten in der Nacht zu Dienstag mit Steinen beworfen, 3 Beamte verletzt. Vor einigen Wochen war ein 69-Jähriger bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Möglicherweise ist dieser Vorfall der Auslöser für die Gewalt. Das Problem ist doch, dass diejenigen, die etwas aus ihrem Leben gemacht haben, aus diesen Vierteln wegziehen und sich dort nichts von selbst weiterentwickelt. Wir versuchen seit Jahren in diesen schwierigen Umgebungen Jobs zu schaffen und etwas für die Bildung der Menschen zu tun. Wir müssen da einfach weitermachen. Die Behörden fürchten jetzt, dass sich die Gewalt über die Hauptstadt hinaus ausbreiten könnte. Trotz eines großen Fußballspiels will die Polizei ihre Einsatzkräfte in den Problemvierteln in der kommenden Nacht weiter verstärken.
Etwa 300 Polizisten haben bundesweit Wohnungen mutmaßlicher Linksextremisten durchsucht. Bei den Razzien in Magdeburg, Berlin und Stuttgart ging es der Bundesanwaltschaft um Beweise für mögliche Straftaten der Gruppierung Revolutionäre Aktionszellen. 9 Verdächtige der Gruppe sollen seit Dezember 2009 in Berlin mehrere Brand- und Sprengstoffanschläge verübt haben. Ziele waren unter anderem ein Gerichtsgebäude und ein Jobcenter.
In Hannover beraten die Innenminister der Länder über Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus. Zentrale Themen dabei sind die Reform des Verfassungsschutzes sowie der Umgang mit V-Leuten. Umstritten ist unter anderem eine Datei mit Klarnamen, um V-Leute zu identifizieren. Vor Beginn der Konferenz hatte Bundesinnenminister Friedrich den Einsatz von angeworbenen Informanten des Verfassungsschutzes gerechtfertigt. Dafür bräuchte man aber einheitliche Standards und ein bundesweites Register. Sozialdemokratisch orientierte Parteien aus mehr als 70 Ländern haben in Leipzig ein internationales Bündnis gegründet. Die sogenannte Progressive Alliance will sich gegen Armut einsetzen und die Macht der Märkte auf das Leben der Menschen einschränken. Treibende Kraft des Netzwerkes ist die SPD, die in diesen Tagen auch die Gründung der deutschen Sozialdemokratie vor 150 Jahren feiert. Sie kritisiert am bestehenden linken Bündnis der Sozialistischen Internationale Reformunfähigkeit und Korruption.
Der Deutsche Mieterbund warnt vor immer größerer Wohnungsnot in deutschen Groß- und Universitätsstädten. Die Mieten stiegen unaufhaltsam. Bei Neuvermietungen lägen sie zum Teil bis zu 40% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, so Verbandspräsident Rips beim Mietertag in München. Rips warf der Bundesregierung Desinteresse und Passivität vor. Es müsse deutlich mehr für den Neubau von Wohnungen getan werden.
Zwei Tage nachdem ein Tornado die Kleinstadt Moore im US-Bundesstaat Oklahoma getroffen hat, haben die Aufräumarbeiten begonnen. Hilfsorganisationen verteilen Nahrungsmittel und Kleider. Am Montag waren mehr als 2000 Häuser zerstört worden. Mindestens 24 Menschen starben. Obwohl über die Region immer wieder heftige Wirbelstürme hinwegziehen, gibt es kaum Schutzräume. Nun werden die Forderungen nach strengeren Bauvorschriften und nach finanzieller Unterstützung aus Washington laut.
Sarah Kirsch, eine der großen deutschen Lyrikerinnen der Gegenwart, ist tot. Kirsch starb am 5. Mai im Alter von 78 Jahren in Heide in Dithmarschen, wie ihr Verlag erst jetzt mitteilte. Die Schriftstellerin, die bis 1977 in der DDR lebte, kreist in ihrem Werk vor allem um die Themen Liebe, Trennung und Einsamkeit. Zu ihren erfolgreichsten Veröffentlichungen zählt der Lyrikband Katzenleben.
Zurückgezogen hinterm Deich im schleswig-holsteinischen Thielenhemme hat Sarah Kirsch 30 Jahre lang gelebt. In der ländlichen Abgeschiedenheit und herben Natur findet sie immer wieder Motive für ihre Gedichte.
Ein stabiler Südwest liegt auf dem Fenster. Das geht den Tag und die Nacht und die Möwen mit ihren spitzwinkligen Flügeln auf eben denen des Winds treiben vorüber und aus den Schlitzen der Wolken stürzen die sauren Regen.
Kirsch wird 1935 im thüringischen Limlingrode geboren, studiert erst Biologie in Halle und dann Literatur in Leipzig. 1973 erscheint Die Pantherfrau. Der Prosaband wird ein großer Erfolg. Als sie 3 Jahre später einen Protestbrief gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann unterschreibt, wird sie aus der SED ausgeschlossen und will die DDR verlassen.
Ich habe einen Brief an Erich Honecker geschrieben und habe gesagt, dass ich umziehen möchte und wenn er mir hilfe, wäre ich sehr froh darüber. Sonst, ich wohne ja im 17. Stock.
Die Dichterin darf mit ihrem Sohn ausreisen. Für ihre Werke erhält sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Georg-Büchner-Preis und den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Mit Sarah Kirsch ist eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der deutschen Gegenwart gestorben.
Leipzig feiert den 200. Geburtstag eines großen und umstrittenen Sohnes. Die Stadt würdigte den Komponisten Richard Wagner heute mit einem Festakt im Opernhaus. Wagner gilt als bedeutender Erneuerer der europäischen Musik, der allerdings auch zu antisemitischen Ausfällen neigte. Gestern hatte bereits Dresden seinen einstigen Kapellmeister gefeiert. Heute Abend wird er in Bayreuth geehrt.
Das Vorspiel zu den Meistersingern eröffnet den Festakt zum Wagner-Geburtstag. Bei der Premiere 1862 dirigierte der Komponist vor nahezu leerem Haus. Heute lauscht eine große Geburtstagsgesellschaft seinen Klängen. Wagner habe die Tonkunst revolutioniert, er sei aber auch ein Mensch mit vielen Schwächen gewesen, so der Leipziger Oberbürgermeister.
Die schmerzhafteste davon ist wohl sein ausfallender Antisemitismus. Besonders in Richtung Mendelssohns, den von den Leipzigerinnen und Leipzigern so hoch verehrten Gewandhauskapellmeister.
Wagners Ambivalenz zeigt auch das Denkmal, das heute enthüllt wurde. Der junge Wagner im eigenen Schatten, er wird ihn nie wieder los. So groß wie der Schatten sollte das Denkmal werden, das Max Klinger vor 100 Jahren entworfen hatte. Nur der Sockel wurde fertig, an Wagner schieden sich die Geister. Er polarisiert noch immer.
Wagner ist aber vor allem seine Musik. Eine Musik, die überwältigt in jeder Weise. Wagners Musik thematisiert alle großen Menschheitsthemen.
Das fasziniert auch den jungen israelischen Musiker Amiel Bushakiewicz. Der Wagner-Interpret und Forscher bekam den neu geschaffenen Richard-Wagner-Preis.
Als Jude und als Mitmensch möchte ich sagen, danke Wagner und danke Leipzig.
Der Preis wird künftig jährlich an Musiker und Publizisten vergeben, die sich mit Leben und Werk Wagners auseinandersetzen.
Die Lottozahlen 6, 8, 23, 24, 35, 36, Superzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 40387 3726. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 408782. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. Mai.
Tiefer Luftdruck und kühle Polarluft bescheren uns in den nächsten Tagen ungemütliches Wetter. Neben Schauern und Gewittern gibt's auch Schnee, zumindest im Bergland, und Graupel, der allerdings auch in den Niederungen. Heute Nacht am Alpenrand und zunächst auch in Odernähe noch Regen, sonst zum Teil klar und meist trocken. Später beginnt es von Westen gebietsweise zu regnen. Im höheren Bergland kann Schnee dabei sein. Morgen breiten sich die Regenschauer Richtung Osten aus. Auch einzelne Gewitter sind unterwegs. Im Bergland fällt zum Teil Schnee, in tieferen Lagen örtlich auch Graupel. Ganz im Osten bleibt es trocken und recht freundlich. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht der Wind schwach bis mäßig aus Süd bis West. Heute Nacht 7 bis 0 Grad. Wo es aufklart, ist Boden- oder leichter Luftfrost möglich. Morgen 6 Grad im Sauerland bis 16 Grad an der Neiße. Das für die Jahreszeit zu kalte und wechselhafte Wetter begleitet uns auch in den nächsten Tagen. Meist gibt es dabei mehr Wolken als Sonne. Im Osten wird es immerhin nicht ganz so kühl.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Die Drohnenindustrie, das zweifelhafte Geschäft mit unbemannten Flugzeugen sowie 150 Jahre Sozialdemokratie kuscheln zum großen Jubiläum. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.